Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Fahrassistenzsysteme in Autos. Die sind zwar vielleicht praktisch, machen die Fahrzeuge zugleich aber auch angreifbar. Die Autohersteller haben deshalb noch eine Menge zu tun, was die Sicherheit angeht. Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem geht's um Gorillas. Die sind uns Menschen nämlich laut neuen Forschungsergebnissen ähnlicher als bisher gedacht. Und wir berichten über die Folgen von Hitze und Trockenheit. Trinkwasserversorger hatten nämlich schon nach dem letzten trockenen Sommer mit einigen Problemen zu kämpfen. Forschung aktuell heute mit Michael Bördecker am Mikrofon. Guten Tag. Die Zukunft der Mobilität. Darum geht es gerade bei der Konferenz Mobility in Stuttgart. Für die Autokonzerne ist das selbstfahrende Elektroauto der große Hoffnungsträger. Aber der Weg dahin, der ist steinig und noch unklar ist, ob die Industrie die Sicherheitsprobleme in den Griff bekommt. Peter Welchering war für uns auf der Konferenz. Wie steht es denn um die Sicherheitsprobleme beim autonom fahrenden elektrischen Auto?
Da sieht es insgesamt ziemlich schlecht aus, denn die Automobilindustrie, die fängt jetzt gerade erst an, die entsprechenden Sicherheitsprobleme wirklich in den Blick zu nehmen und das auch nur zum Teil. Also auf dem Weg zum autonom fahrenden Auto, da werden eben immer mehr Assistenzsysteme so nach und nach eingeführt werden. Beispielsweise ein Assistenzsystem, das für uns dann einparkt oder ein anderes Assistenzsystem, das dann bei der nächtlichen Autobahnfahrt geradeaus übernimmt, wenn wir müde werden. Und das mit viel Sensorik und Radaraufwand eben zeitweise die völlige Kontrolle über das Auto übernimmt. Oder drittens etwa ein Assistenzsystem, das die notwendige Leistung für den Elektromotor bei Fahrten, bei denen es dann stark bergauf geht oder im Stadtverkehr mit ständigem Anfahren und Bremsen, so prognostiziert und optimiert, dass wir eben mit einer Batterieladung möglichst weit kommen. Ja, und das Problem bei all diesen Assistenzsystemen ist, die kommen von verschiedenen Zulieferern. Die haben jeweils eigene Sicherheitssoftware. Und diese ganzen Sicherheitspakete, die sind eben nur unzureichend aufeinander abgestimmt. Und so entstehen viele neue Sicherheitslücken. Autos können dann von außen von Angreifern übernommen werden. Oder ein Assistenzsystem reagiert falsch, weil die Abstimmung eben mit den anderen Assistenzsystemen zu komplex ist. Und das ist gefährlich.
Wie reagieren denn die Autohersteller auf diese Diskussion?
Also zumindest auf dieser Veranstaltung in Stuttgart etwas verstört. Denn die sind mit der Forderung konfrontiert, dass eine grundlegend neue Sicherheitsarchitektur für das Elektroauto eben mit zunehmenden Assistenzfunktionen schnell entwickelt werden muss und natürlich auch erst recht für das selbstfahrende Elektroauto. Und das kriegen die Automobilhersteller gerade so mit Mühe in den Blick. Iliana Wawan, die Europageschäftsführerin beim Softwareentwickler Kaspersky Lab, die sieht hier natürlich hervorragende Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen, die verkaufen das ja. Aber sie formuliert die Herausforderung auch, wenngleich etwas zurückhaltender.
Was wir merken, ist, dass Autohersteller immer mehr auf Cybersicherheit fokussieren, dass immer mehr neue Prozesse, neue Produkte auf den Markt kommen. Und was wir raten, ist, dass die Autohersteller anfangen mit Cybersecurity per Design zu entwickeln.
Cybersecurity per Design, also wie soll das aussehen, dieses Sicherheitsdesign?
Ja, darüber wird noch gestritten. Klar ist, es muss mit der Vernetzung der künftigen Assistenzsysteme eben zum Einfahren, zum Einparken, zur Leistungsberechnung, zum Rechtsabbiegen anfangen. Und besonders spannend wird es, wenn die eigentlichen Fahrerfunktionen dann immer mehr auf die IT-Systeme verlagert werden, denn dann kommen ja zunehmend neuronale Netzwerke zum Einsatz. Und diese neuronalen Netzwerke, bei denen ergeben sich ganz neue Angriffsmöglichkeiten und Sicherheitsprobleme.
Was sind da die schwerwiegendsten Sicherheitsprobleme bei diesen neuronalen Netzen?
Die Trainingsdaten. KI-Systeme werden mit Trainingsdaten fit gemacht. Das ist eben auch bei den neuronalen Netzen fürs autonome Fahren so. Und wenn diese Trainingsdaten manipuliert werden, dann kommt es zu Fehlfunktionen. Dann wird etwa ein Fußgänger nicht erkannt oder ein Radfahrer umgefahren oder das Auto wird vor einen Baum gesetzt.
Wer hat überhaupt ein Interesse daran, selbstfahrende Autos auf diese Weise anzugreifen?
Also die Militärs, wenn die den Autoverkehr in einem gegnerischen Land lahmlegen wollen zum Beispiel, die organisierte Kriminalität, dann kann man nämlich die Autohersteller erpressen. Und ein nicht geringes Sicherheitsproblem, das ist dann die statistisch nicht ganz korrekte Auswahl der Daten bei einem solchen Trainingssatz. Deshalb werden Kontrollsysteme eingesetzt. Und bei diesen Kontrollsystemen, da befürchten allerdings dann auch einige Kritiker, dass die einfach abgeschaltet werden, heimlich, wenn nämlich das Auto dann in einer Umgebung fährt, die als sicher gilt. Und dem muss man natürlich auch entgegenbeugen.
Also es gibt noch einige offene Fragen, was die Sicherheit bei selbstfahrenden Autos angeht. Peter Welchering hat darüber berichtet. Den Effekt, den kennt jeder, der mal eine Sprudelflasche in der warmen Sonne stehen lassen hat. Sobald man die öffnet, zischt es. Denn in warmen Flüssigkeiten lässt sich weniger Gas speichern als in kalten. Und das gilt auch für ganze Ozeane. Je wärmer sie werden, desto weniger Gase können sie aufnehmen, also auch weniger Sauerstoff. Forscher haben jetzt versucht, sehr weit in die Zukunft zu schauen. Und da sagen die Modelle überraschenderweise vorher, der Sauerstoffgehalt könnte irgendwann sogar wieder deutlich ansteigen, obwohl die Ozeane immer wärmer werden. Wie kann das sein? Thomas Schröder berichtet.
Sag mir, was in den nächsten 4000 Jahren mit den Ozeanen passiert, wenn wir weitermachen wie bisher und alle verfügbaren fossilen Energieträger verfeuern. So ungefähr lautete die Aufgabe, die Andreas Oschlies den Erdsystemmodellen im Computer stellte.
Das ist tatsächlich so. Das ist eigentlich so eine Modellwelt, in der wir da Gott spielen und dann immer wieder überrascht sind, was alles passiert.
Die Antwort der Modelle lautete, die globale Temperatur der Atmosphäre würde um 10 Grad steigen, die der Ozeane um 3 Grad. Doch es gab da noch eine andere Antwort, die dem Modellierer vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel zu denken gab.
Die sauerstoffarmen Gebiete dehnen sich stark aus, verdreifachen sich ungefähr in ihrer Ausdehnung und der Gesamtsauerstoffgehalt des Ozeans nimmt erstmal ab für einige hundert Jahre. Wir haben unser Modell jetzt noch viel länger laufen lassen, also ein paar tausend Jahre und dann überraschend festgestellt, dass irgendwann der Sauerstoffgehalt des Gesamtozeans wieder zunimmt. Das war für uns eine Überraschung. Also ich habe die Modellrechnung, glaube ich, vor 6, 7 Jahren gemacht und dachte immer, das ist ein Fehler im Computercode des Erdsystemmodells.
Jahrelang hatte Andreas Oschlies vergebens nach dem Fehler im Code gesucht. Irgendwann gab er auf und suchte das Gegenteil. Eine Erklärung für das eigentlich Unmögliche. Dass in einem Ozean, der sehr warm ist und der schon sehr große sauerstofffreie Zonen hat, dass ausgerechnet dort der Sauerstoff mit einem Mal wieder zunimmt.
Wenn man jetzt aber solche sauerstoffarmen Gebiete hat, dann passiert eigentlich das, was auch in Kläranlagen passiert. Dann sind andere Faulprozesse da, andere Bakterienarten, die nicht mehr mit Sauerstoff arbeiten, sondern die mit erstmal Nitrat atmen. Und dieser Prozess, der findet halt dann in vergrößerten sauerstoffarmen Gebieten ja auch viel stärker statt.
Das heißt, Algen im Meer setzen Sauerstoff frei. Wenn die Algen dann aber später zersetzt werden, wird kein Sauerstoff verbraucht. Denn den Abbau übernehmen dann nitratatmende Bakterien anstelle von Sauerstoffatmern. Dieser Effekt sei bisher einfach unterschätzt oder übersehen worden, meint Andreas Oschlies. Ganz glücklich ist er mit dieser Erklärung allerdings noch nicht.
Das klingt jetzt ganz beruhigend erstmal, dass der Ozean eben nicht auf so einem Trip ist, dass es immer weniger Sauerstoff sein wird. Aber stellt uns jetzt auch vor Probleme, dass wir halt diese ganz kompletten Umkippprozesse von anoxischen, also sauerstofffreien Ozeanen in der Erdgeschichte gar nicht mehr gut erklären können.
Dass es einst einen beinahe komplett sauerstofffreien Ozean gegeben hat, weiß man unter anderem aus Tiefseesedimenten, die aus der Kreidezeit stammen. Wie dieser lebensunfreundliche Ozean entstanden ist, kann man mit den heutigen Modellen aber nicht erklären. Noch weniger, seitdem nun die Nitratatmung den Sauerstoffgehalt eher wieder ansteigen lässt. Andreas Oschlies sucht daher weiter nach Fehlern und hat auch schon einen bestimmten im Blick.
Eine ist vor allen Dingen, dass die früheren anoxischen Ereignisse sehr stark mit sehr hohem Meeresspiegel verbunden waren. Das heißt, halb Europa war unter Wasser, halb Asien war unter Wasser, Nordamerika war alles überschwemmt. Und auf diesen Schelfgebieten breiten sich diese anoxischen Bedingungen schneller aus. Das, was man eben auch in vielen Seen sieht, wenn die umkippen, dann passiert das ganz schnell und dann sind die auch komplett tot.
Weil sich aus dem Sedimentschlamm Nährstoffe lösen und das Meerwasser damit sehr stark gedüngt wird, kommt es hier sehr viel schneller zum Verlust von Sauerstoff. Erste Vorberechnungen zeigten, dass ein besser berücksichtigter Meeresspiegelanstieg tatsächlich auch in den Modellen zu großen sauerstofffreien Gebieten führt, so ähnlich wie sie wohl auch in der Kreidezeit existierten. Die ganze Wahrheit aber, meint Oschlies, werde man mit Modellen ohnehin nie finden. Man könne nur versuchen, möglichst viele Fehler zu beseitigen und sich der Wahrheit so immer mehr anzunähern.
Thomas Schröder war das über Sauerstoff in warmen Ozeanen. Gorillas sind schwer zu beobachten. Sie halten sich nämlich meist im dichten Wald auf. Um nun etwas über die Sozialstrukturen von Gorillagruppen herauszufinden, da muss man mitunter ganz nah ran. Das haben Forscher über Jahre hinweg gemacht, und zwar an einer Lichtung im Regenwald von Zentralafrika. Gar nicht mal so ungefährlich.
Das sind Schlangen, Kobras und Pythons und Elefanten in dieser Waldöffnung,
sagt Thomas Breuer vom WWF Deutschland in Berlin. Das Fazit der Studie, an der er mitgewirkt hat: Die Sozialstrukturen sind bei Gorillas komplexer als bisher angenommen und auch ähnlich wie bei Menschen. Ich habe Thomas Breuer gefragt, wie denn die Sozialstrukturen aussehen.
Die Ergebnisse zeigen, dass unterschiedliche Gruppen auch vermehrt den Kontakt suchen. Und das ist ganz genau das, was wir bei Menschen sehen. Wir haben also einen Familienverband, der sich mit anderen Familienverbänden verbindet. Und das ist etwas, was neu ist im Primatenreich, also nicht generell, das kennt man von anderen Tieren, das kennt man von Delfinen, das kennt man von Walen, das kennt man von Pavianen, aber nicht von Menschenaffen. Und das ist neu und das ist wirklich in dieser Hinsicht eine neue Entdeckung.
Das heißt, es sind nicht nur die dominanten Männchen, die Silberrücken, die alles bestimmen, sondern es gibt verschiedene Kreise, verschiedene Freundes- und Verwandtschaftskreise, die eben über diese Kernfamilie hinausgehen. Aber wie bilden sich solche Freundschaften? Ist das wie beim Menschen? Da sind ja oft die besten Freunde die, die man schon sehr lange kennt, aus der Jugend zum Beispiel. Ist das bei Gorillas auch so ähnlich?
Ja, absolut. Also das geht auf zwei unterschiedliche Weisen. Einmal, indem man mit seinem eigenen Bruder groß wird. Es gibt auch nur wenige Silberrücken, das heißt die Väter der Kinder, die erfolgreich sind, die also mehrere Kinder haben, mehrere Söhne und dann auch dementsprechend die Söhne sich untereinander kennen und groß werden durch Spielen und sowas. Zudem gibt es aber auch noch die Sache, dass unterschiedliche männliche Tiere auch gemeinsam groß wachsen, weil vielleicht ihr Vater stirbt und dann sie gezwungen sind, in andere Gruppen zu gehen. Also die Dynamik, woher diese Familienstrukturen kommen, sind noch nicht bekannt.
Es gibt bei den Gorillas sogar sowas Ähnliches wie Familienfeiern oder Familienfeste bei Menschen, heißt es in der Studie. Wie sehen die aus, solche Feierlichkeiten?
Naja, also da möchte ich jetzt nicht übertreiben. Also wir sehen halt schon, dass es vorkommt, dass zwei oder drei Gorillagruppen in diese Waldöffnung kommen, um diese mineralreiche Nahrung zu konsumieren. Und wenn dann auch mal zwei, drei Gruppen da sind und die sich kennen, dann sind die quasi friedlich gegeneinander eingestellt. Und manchmal kommt es halt auch vor, dass Gruppen sich begegnen, die sich nicht so gut kennen. Und dann erhöht sich natürlich das Aggressionspotenzial. Und wir haben in der Studie gesehen, dass die Gruppen versuchen, ihren Besuch auch so zu koordinieren, dass sie mit Freunden irgendwo unterwegs sind.
Damit man also nur mit Gorillas am selben Ort ist, die man auch mag.
Naja, es ist eine Art von Gewaltvermeidung und die Kommunikation muss man irgendwie bei der ganzen Sache ein bisschen vorausstellen, weil die Gorillas über lange Distanz kommunizieren. Das kann über ein sogenanntes Brusttrommeln passieren. Das heißt, der ein oder andere weiß, wo man sich aufhält, auch wenn man irgendwie nachts sein Schlafnest aufbereitet und man weiß, dass man morgen in der Waldöffnung ist. Und darauf können die sich halt sehr, sehr, sehr gut koordinieren und auch dann entscheiden, mit wem sie dann gemeinsam diese Waldöffnung besuchen. Genau.
Sie haben jetzt diese Waldöffnung schon erwähnt, wo diese Beobachtungen gemacht wurden. Das ist natürlich hilfreich, da kann man die Tiere besser sehen als im dichten Wald. Können Sie das noch so ein bisschen beschreiben, wie das da aussah vor Ort?
Also das Allerwichtigste ist, dass man in dieser Waldöffnung nicht nur eine Gruppe sieht von Gorillas. In dieser Studie kennen wir, sagen wir, 15 bis 20 unterschiedliche Silberrückengruppen und Einzelgänger. Und wir sitzen auf einer Beobachtungsplattform und gucken uns die Gruppen in ihrer Zusammensetzung und ihrem Verhalten gegenüber an. Und das ist relativ neu.
Also unterm Strich gibt es komplexe Sozialstrukturen, die gibt es heute sowohl bei Menschen als auch bei Gorillas. Was heißt das jetzt? Heißt das, dass vielleicht auch schon der letzte gemeinsame Vorfahr von Mensch und Gorilla solche ähnlichen Sozialstrukturen hatte?
Naja, wir kennen im Tierrecht natürlich viele Familienverbände. Gucken Sie sich die Delfine an, gucken Sie sich Wale an, gucken Sie sich auch übergeordnete Familienstrukturen im Primatenreich an. Das heißt, wir gingen immer davon aus, dass Schimpansen unser Beispiel sind. Und Schimpansen leben in relativ geschlossenen sogenannten Gemeinschaften, Communities. Aber der Schimpanse hat wahrscheinlich einen Weg eingegangen, der nicht 100% repräsentativ ist für das, was der Mensch heute repräsentiert. Das heißt also, der Gorilla ist schon ein Beispiel, wo man die Evolutionsgeschichte des Menschen relativ gut studieren kann.
Sagt Thomas Breuer vom WWF Deutschland in Berlin. Wir haben über die komplexen Sozialstrukturen bei Gorillas gesprochen. Müssen wir uns an Jahre wie 2018 gewöhnen, an Hitze, Trockenheit und an Wechselbäder des Wetters im Sommer? Auf Wolkenbrüche und Starkgewitter folgte da ja eine langanhaltende Dürre mit extremen Ausmaßen. An Elbe und Oder wurde die Schifffahrt vorübergehend komplett eingestellt. Tankstellen bekamen Probleme mit der Nachlieferung von Kraftstoff und im Taunus haben mehrere Orte den Wassernotstand ausgerufen. Dürren und Hitze haben aber auch noch eine andere Folge. Sie stellen die Trinkwasserversorgung vor zusätzliche Probleme. Volker Mrazek über die Folgen eines heißen und trockenen Sommers.
Bei einer monatelangen Dürre wie im vorigen Jahr führen Flüsse zwar immer weniger Wasser, doch eines versiegt nicht, der Zufluss von behandeltem Abwasser aus kommunalen und industriellen Kläranlagen. Experten sprechen auch von Klarwasser.
Aber ganz klar ist es noch nicht in dem Sinne, dass wir da durchaus noch chemische Schadstoffe, Krankheitserreger in diesem Wasser haben, in geringen Konzentrationen.
Die Geografin Manuela Hellmecke vom Umweltbundesamt. Von der Fachbehörde gibt es eine aktuelle Studie darüber, in welchem Ausmaß Deutschlands Flüsse eigentlich aus geklärtem Abwasser bestehen. Bei lang anhaltender Trockenheit ist der Anteil stark erhöht.
Im Neckar sehen wir unter Niedrigwasserbedingungen sehr hohe Anteile von Klarwasser, also da haben wir über 50%. Sollte man schon irgendwie berücksichtigen, dass da durchaus die Hälfte des Flusses, des Abflusses aus aufbereitetem Abwasser besteht.
Genauso verhält es sich der Studie zufolge am Mittel- und Niederrhein und ganz ähnlich auch an Main, Ems, Weser und Havel. Dort gäbe es Flussabschnitte, bei denen Klarwasser schon mal 30-50% der fließenden Welle ausmache. Solche Bedingungen stellen Wasserwerke vor neue Herausforderungen. Etwa ein Sechstel des Trinkwassers in Deutschland stammt nämlich aus sogenannter Uferfiltration oder Grundwasseranreicherung und damit letztlich aus Flüssen und Seen. Erhöhte Anteile von Kläranlagenabläufen seien da ein Problem, sagt Jörg Drewes, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München.
Wir haben zum Teil auch Rückläufe aus der Landwirtschaft, die in diese Fließgewässer kommen und damit haben wir weniger Verdünnung. Das heißt, die Schadstoffe, die mit diesen Einträgen auch kommen, die können sich anreichern.
Bei der Uferfiltration sickert das Flusswasser in der Regel wochenlang durch Bodenschichten, in denen Bakterien leben und Schadstoffe abbauen. Erst dann landet es im Trinkwasserbrunnen. Ein bewährtes biologisches Reinigungskonzept, so der Umweltingenieur.
Aber dort, wo die Passagen kurz sind und wo die Belastung hoch ist, kann es durchaus zu Beeinträchtigungen kommen. Und die Stoffe, die nicht abbaubar sind oder in diesen Zeiträumen, die können dann auch bis ins Trinkwasser durchschlagen.
Im vergangenen September, gegen Ende der langen Trockenheit, gab es so einen Fall. Am Unterlauf des stark gefallenen Rheins wurde der Trinkwasserleitwert für Dioxan überschritten, ein industriell genutztes Lösungsmittel, das den Klärprozess fast unbeschadet übersteht. Niederländische Wasserversorger konnten Uferfiltrat deshalb über Wochen nur noch mit einer Sondergenehmigung verwenden. Die Konzentrationen von Dioxan galten zwar keineswegs als akut gefährdend, allerdings steht die Chemikalie im Verdacht, krebserregend zu sein und sollte besser gar nicht im Trinkwasser auftauchen. Ein anderes Lösungsmittel fand sich wiederholt in Uferfiltratbrunnen am Neckar. Trifluoracetat. Auch hier gilt, bei Hitzewellen und Niedrigwasserständen im Fluss ist erst recht von erhöhten Konzentrationen im Rohwasser auszugehen.
Was bedeutet das jetzt? Wenn man an die Uferfiltration denkt, bei den Belastungen, die höher werden in Zukunft, muss man dann vielleicht nachbessern mit anderen Aufbereitungsverfahren in den Wasserwerken.
Denkbar wären zum Beispiel zusätzliche Membrantrennverfahren oder der Einsatz von Ozon.
Das muss man sich genau anschauen, was vor Ort dann die beste Lösung ist, wie es sich auch wirtschaftlich darstellt. Letztendlich heißt das natürlich auch dann, dass die Kosten hochgehen für die Wassererzeugung und damit auch potenziell die Gebühren steigen.
Vor allem bei den größeren Wasserversorgern könne man davon ausgehen, dass sie sich der Problematik bewusst seien, sagt Manuela Hellmecke vom Umweltbundesamt. Manche nutzten auch schon zusätzliche Aufbereitungsschritte.
Aber es gibt auch genug Wasserversorger, wo uns diese Kenntnisse nicht vorliegen, also inwiefern das untersucht wird, wie die Klarwasseranteile sind. Es besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass Viren in dem Prozess der Bodenpassage nicht ausreichend zurückgehalten werden. Also auch das ist was vor allem bei erhöhten Klarwasseranteilen von den Wasserversorgern betrachtet werden sollte.
Wasserversorger müssen sich auf trockene Sommer vorbereiten, ein Beitrag von Volker Mrazek. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lucian Haas.
Der Start für Icarus wurde abgebrochen. Ursprünglich sollte das System zur Erfassung von Tierbewegungen aus dem Weltraum heute auf der Raumstation ISS in Betrieb gehen. Allerdings gab es beim Einschalten des Gerätes technische Probleme. Die eingebauten Lüfter zogen zu viel Strom. Dem müssen die Astronauten auf der ISS nun erst auf den Grund gehen. Wann ein zweiter Versuch gestartet werden kann, ist noch unklar. Das weltraumgestützte Beobachtungssystem Icarus soll neue Erkenntnisse über das Wanderverhalten von Tieren liefern. Dafür statten Forscher verschiedene Tierarten mit Minisendern aus. Diese schicken ihre Positionsdaten an eine Antenne auf der ISS. Die Wissenschaftler sollen darüber die Zugrouten der Tiere quasi live erfassen können.
Schweden richtet eine staatliche Agentur zur Überprüfung wissenschaftlichen Fehlverhaltens ein.
Das Parlament in Stockholm hat kürzlich die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen. Der Start der Agentur ist für das kommende Jahr vorgesehen, berichtet das Wissenschaftsmagazin Nature. Die neue Agentur soll in allen Fällen die Untersuchung übernehmen, bei denen Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten an staatlich finanzierten Forschungseinrichtungen in Schweden besteht. Bisher wurde das von den Instituten intern geklärt. In den vergangenen Jahren gab es in Schweden mehrere prominente Fälle von Forschungsbetrug, bei denen jeweils auch die schleppende Aufarbeitung in die Kritik geriet. Der bekannteste Fall ist der des Chirurgen Paolo Macchiarini. Dieser hatte mit der Entwicklung künstlicher Luftröhren aus Stammzellen für Furore gesorgt, wurde dann aber als Betrüger entlarvt.
Die Sicht regiert das Peloton.
Bei der Tour de France rast das Hauptfeld als dicht gepacktes Knäuel von Radfahrern über die Straße. Das sogenannte Peloton bietet den Fahrern einen aerodynamischen Vorteil, weil sie im Windschatten Energie sparen können. Allerdings sind die Strukturen, die sich in einem Peloton ausbilden, weniger von der Aerodynamik geprägt. Vielmehr spielt das Sichtfeld der Fahrer eine prägende Rolle, berichten US-Forscher im Journal of the Royal Society Interface. Die Wissenschaftler analysierten hunderte Stunden mit Luftaufnahmen von Pelotons. Dabei zeigte sich, die Fahrer positionieren sich so zueinander, dass sie nicht unbedingt im optimalen Windschatten fahren, sondern sich gegenseitig am besten im Blick behalten können, um Kollisionen zu vermeiden.
Solarmodule liefern auch Trinkwasser.
Forscher der King Abdullah Universität in Saudi-Arabien haben eine Technik entwickelt, mit der Photovoltaikmodule nicht nur Strom, sondern zugleich auch sauberes Wasser erzeugen können. Bei dem Verfahren nutzen sie die überschüssige Wärme, die in klassischen Silizium-Solarpanels entsteht, um Salz- oder Brackwasser erst zu verdampfen, über eine spezielle Membran zu klären und dann zu kondensieren. So kann aus salzigem Meer oder Brackwasser Trinkwasser gewonnen werden. Alle Prozessschritte der Wasseraufbereitung sind dabei in das Gehäuse der Photovoltaikmodule integriert, aber vom Stromkreislauf abgekapselt.
Frankreich streicht Kostenübernahme für Homöopathie.
Bisher werden in Frankreich die Kosten für homöopathische Mittel von den Krankenkassen teilweise erstattet. Bis 2021 soll das aber komplett wegfallen. Das hat die Gesundheitsministerin Agnès Buzyn angekündigt. Sie folgt damit einer Empfehlung der Oberstgesundheitsbehörde des Landes. Diese hatte Ende Juni in einem Gutachten festgestellt, dass die Wirkung homöopathischer Mittel wissenschaftlich nicht ausreichend belegt sei.
Sternzeit, 10. Juli. Der Meteoritenfall von Rännchen. Vor einem Jahr trat ein etwa fußballgroßer Brocken in die Erdatmosphäre ein und sorgte wenige Sekunden lang für eine imposante Leuchterscheinung. Das europäische Feuerkugelnetz mit automatischen Kameras, vor allem in Tschechien und Deutschland, erfasste die Sternschnuppe, die zeitweise heller als der Vollmond war. Und so ließ sich die Bahn des kosmischen Eindringlings präzise berechnen. Wie die Analyse zeigte, ist der Meteorit sehr steil in die Atmosphäre eingetreten. Fragmente müssen in der Nähe von Rännchen im Ortenaukreis niedergegangen sein. Bei so genauen Angaben machen sich Meteoritenfans schnell auf die Suche nach Bruchstücken. Schon bald waren 4 Teile identifiziert. Der Hauptbrocken wiegt fast 1 Kilogramm. Das kleinste Stück bringt es gerade mal auf gut 4 Gramm. Analysen an der Universität Münster bestätigten, dass es sich um extraterrestrisches Material handelt. Zwar treffen immer wieder kiloschwere Teile die Erde, doch nur die wenigsten werden von professionellen Kameras erfasst. Und nur dann lässt sich gezielt nach den Meteoriten suchen. Weltweit gibt es erst rund 30 Fälle, bei denen ein Meteorit entdeckt wurde, nachdem zuvor seine Leuchtspur durch Fotos oder Videos dokumentiert worden war. Noch immer suchen Weltraumbegeisterte nach Bruchstücken im Streufeld in der Umgebung von Rännchen. Doch das ist inzwischen nahezu aussichtslos. Denn ein Jahr nach dem Fall hat sich Laub auf die Fragmente gelegt und die Vegetation hat sie überwuchert. Meteoriten werden meist sehr schnell gefunden oder gar nicht.
Stehen die Messstationen für Stickoxide immer am richtigen Platz? Um diese Frage geht es gleich im Anschluss in Wirtschaft und Gesellschaft. Und das war Forschung aktuell. Ich bin Michael Bördecker. Danke fürs Zuhören.
Forschung aktuell. Programmtipp. Als Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betritt, ist das ein Riesensprung für die Menschheit.
und ein persönlicher Triumph für Wernher von Braun.
Für mich ist die erfolgreiche Landung unserer Apollo 11 Astronauten die Erfüllung eines Ziels.
Von Braun gilt vielen als Chefkonstrukteur des Mondprogramms. Doch das ist nicht die ganze Geschichte.
Ein Ingenieur im Kriege ist Soldat.
Von Peenemünde zum Mond. Die Karriere des Wernher von Braun. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16:30 Uhr.